je schwerer du traumatisiert bist, umso weniger willst du von Trauma wissen. Auch ich mit meiner Mutter. Ne? Auf der einen Seite will ich ja zu ihr hin. Ich liebe sie, weil jedes Kind liebt seine Mama.
Ja.
Ich will von ihr geliebt werden. Aber wenn ich jetzt das will, wenn ich sie liebe, wenn ich zu ihr nah bin, dann komme ich aber in ihr Problem hinein. Ne? Das ist das, dass sie eben traumatisiert ist, dass sie dissoziiert ist, dass sie dich gar nicht sieht. Und dann willst du was von ihr und dann bist du danach natürlich lästig auch, weil Menschen, die traumatisiert sind, wenn du versuchst, dich mit denen zu verbinden, die werden nervös, die kriegen Stress. Und das andere sind ja auch dann unsere Geburtsprozesse. Wenn du dir anschaust, wir haben ja Kaiserschnittraten von über 30% in Deutschland. Ne? Und dann noch die Zangengeburt, die Saugglockengeburt, all diese Geburtskomplikationen, wo es Geburtsstillstände gibt, wo das Kind 10, 11 Stunden im Geburtskanal hängen bleibt und so, sind alles Traumasituationen. Der nächste Schritt ist dann diese frühe Fremdbetreuung. Also es ist überhaupt nicht sensibel dafür zu sein, dass ein Kind unter einem Jahr das nicht aushält, von seiner Mama getrennt zu sein. Das braucht die Mama, die Mama muss da sein. Die Medizin, die wir haben, das sehen wir jetzt auch wieder mit dem Virus, da denkt keiner an die Psyche. Denkt man nur irgendein Virus und der könnte so, ja, den Körper krank machen. Da denkt keiner an die Psyche. Ja?
Mhm.
Die Bedeutung der Psyche. Kein Mensch, kein Politiker, der gesund ist in seinen Gesundstrukturen, schafft irgendetwas, was andere Menschen traumatisiert, was Wert zerstört, wo gewachsene Strukturen, die gesund sind, kaputt gemacht werden. Das wirst du nicht machen. Nur wenn du traumatisiert bist, machst du solche Dinge, weil du im Grunde dein eigenes Trauma permanent reinszenieren musst.
Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhardt und dieser Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Hallo Soul Fam, wie schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Heiter Besonnig mit mir Nadine und heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast, auf den ich mich riesig gefreut habe. Ich war selbst schon auf Seminaren bei ihm und ich finde seine Arbeit großartig und auch all die Bücher, die er über dieses Thema geschrieben hat, sind sensationell. Seine Arbeit ist so wichtig und ich feiere diesen Mann. Bevor wir aber loslegen, möchte ich dir noch erzählen, dass die nächsten Wochen einige Retreats anstehen. Das nächste ist Ende Juli ein Rebirthing und Sound Healing Retreat in der Nähe von Wiesbaden. Danach geht es Ende August auf ein Silent Retreat im Lago, oder nicht im, sondern in Norditalien am Lago Dorcia im wunderschönen Mandalay Retreat Center. Und Anfang September gibt es ein Goddess-Retreat für Frauen mit ganz viel Frauenarbeit, Zeremonien, Ritualen. Und ihr wisst, es ist mein absolutes Herzensanliegen, diese Arbeit, dieses Schöpfen weiterzugeben. Natürlich mit dem Podcast zusammen und noch diversen anderen Sachen, die ich mache und tue und im Sein bin. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein und an dir arbeiten möchtest und ja, mehr noch zu deinem Wesenskern kommen möchtest. Und heute geht es um das Thema, wie heilt eine zerbrochene Psyche? Und ja, da gibt es ja die diversesten Traumaformen. Was mich sehr interessiert hat auch, war das Thema, wie erschaffen wir eine gesunde Gesellschaft? Wir sprechen über Trauma, Psychotrauma, Entwicklungstrauma, pränatale Traumata, Symbiosetrauma, transgenerationale Traumata und kollektive Traumata. Also es wird sehr spannend, wir gehen alles durch und eigentlich war der Termin gedacht für ein Entwicklungstrauma, aber wir haben alles mitgenommen, weil jetzt hatte ich ja den Experten direkt an meinem Ohr und deswegen freue ich mich, dass wir gemeinsam heute wieder eine ganz tolle Podcast-Episode haben, die dir hoffentlich sehr viel Mehrwert liefert. Das freut mich, wenn das nämlich so ist. Und ja, herzlich willkommen, Professor Dr. Franz Ruppert. Lieber Franz Ruppert, vielen, vielen Dank, dass du heute zugesagt hast. Du bist Professor für Psychologie, Psychotherapeut, Traumatherapeut, Aufklärer in Bezug auf Trauma und du hast die identitätsorientierte Psychotraumatherapie entwickelt, also kurz IOPC. Und ja, vielen Dank für dein Sein, vielen Dank für deine großartige und vor allen Dingen sehr liebevolle Aufklärungsarbeit, die du die ganzen vielen Jahre leistest. Und ich freue mich super sehr auf dieses Interview heute.
Ich freue mich auch, Nadine, auf unser Gespräch.
Kannst du bitte zuallererst den Begriff Trauma einmal definieren?
Ja, Trauma, es kommt vom Griechischen, heißt Wunde, das die Mehrzahl heißt Traumata, eben auch aus dem Griechischen, heißt Wunde, Verletzung. Und den Begriff, den verwendet man schon länger, auch in der Medizin, dass man sagt, es gibt so ein Schädel-Hirn-Trauma zum Beispiel, wenn jemand eine Gehirnerschütterung hat. Ja, und dann haben wir Psychologen dann irgendwann für uns auch reklamiert, diesen Begriff. Und dann muss man dann halt dann eher sagen, das Psychotrauma, also die menschliche Psyche kann traumatisiert, sprich verletzt werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht das denn? Ja? Wie kann denn unser, wenn man jetzt mal die Psyche definiert als wahrnehmen, fühlen, denken, erinnern, vorstellen, ich, Wille, Bedürfnisse, all das ist ja alles, was den Komplex der menschlichen Psyche so ausmacht, wie kann denn die traumatisiert werden? Ja? Mhm. Und da gibt es schon seit längerem den Ansatz, dass gesagt wird, die Psyche kann überfordert werden. Also wir können quasi psychisch, unsere psychischen Ressourcen, unsere psychischen Kapazitäten können überfordert werden durch das, was wir wahrnehmen, fühlen, denken, mitbekommen, ja, was auch unsere Bedürfnisse anbelangt. Da kann es zu einer Überforderung kommen. Ja. Mhm. Jetzt kann man, wenn man diesen Gedanken mal mitmacht, kann man sehr schnell auch einen Schlussfolgerung. Welcher Mensch kann denn am schnellsten, am ehesten überfordert werden? Ist der Mensch in der Entstehung. Der Mensch, der gerade entsteht, der Mensch, der das quasi das Baby, das Ungeborene, das Baby im Geburtsprozess, das Kind nach der Geburt, das sind ja so hochsensible menschliche Wesen, wo sich die menschliche Psyche erst herausbilden muss und wo die, sagen wir auch, weder jetzt von der körperlichen Seite her die ganzen Prozesse so stabil sind, dass man auch das die Temperaturregulation, Kind kann sich ja nicht selber ernähren und alles, es braucht ja alles noch Zeit, braucht noch Fürsorge, braucht noch Liebe, braucht noch einen Schutz, ja. Und genau das ist es, was ich nach meinen Erfahrungen herausgefunden habe, dass diese Frühzeit von uns Menschen, ja, wo wir eben noch im Bauch unserer Mama sind, wo die Geburtsprozesse stattfinden und kurz danach, die ersten zwei, drei Lebensjahre, da sind wir am empfindlichsten, dass wir ein Psychotrauma erleiden. Mhm. Je älter du bist, desto mehr stabilisieren sich deine psychischen Prozesse. Das heißt, du kannst dann auch Informationen, die kommen, etwas, was du erlebst, auch etwas, was dir angetan wird, zum Beispiel an Zurückweisung, an Lieblosigkeit, an alleingelassen werden. Das kannst du ja merken, wir in unserem Alter, wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, den ganzen Tag ist niemand da, wir sind allein zu Hause, da drehen wir nicht durch. Ja? Und deswegen werden wir jetzt da nicht vor Todesängsten geplagt sein oder die Angst haben, jetzt müssen wir verhungern. Aber das ist genau, was bei Kindern passiert. Wenn du ein kleines Kind, ja, wenn du das den ganzen Tag alleine lassen lässt, ja, dann kriegt es Todesängste. Dann ist es verzweifeltes. Dann ist es völlig, völlig panisch, ja. Und dann ist es so in einem Überregungszustand, dass eben dann, und das ist dann was Trauma ausmacht, dass es dann einen Notfallmechanismus gibt, ja. Damit du also diese Überregungszustände, die vor allen Dingen auch Angstzustände sind, ne, die Angst spielt dann eine ganz, ganz große Rolle, dass diese Angstzustände so massiv werden, dass die Gefahr bestünde, dass du jetzt an Überregung stirbst, ja, das ist einfach zu vieles, dann gibt es eben diese Notfallmechanismen, die dann bewirken, dass diese Angst, die da ist, ja, vor allem die Angst, die da ist, auch der Schmerz, der entsteht, na, stell dir vor, so ein kleines Kind hat dann Hunger, das tut furchtbar weh und so, dass diese Gefühle, diese unerträglichen Gefühle, die müssen dann irgendwie contained werden. Du musst die irgendwie innerhalb dieses Gesamtorganismus, deiner Psyche, die musst du irgendwie aus dem Bewusstsein drängen. Das musst du verbannen quasi aus dem, dass du es die ganze Zeit spürst. Ja, und dann finden eben, was ich dann nenne, Spaltungsvorgänge statt. Ja, es finden auch, das kann man auf der physiologischen Ebene sogar nachvollziehen. Gibt's da Neurotransmitter, gibt's Hormone, die betäuben die Angst, betäuben den Schmerz. Das heißt, du hast dann auf der einen Seite etwas, was quasi eingekapselt ist als unerträgliche Last in dir, und gleichzeitig fühlst du gar nichts. Du hast dieses Extrem zwischen zu viel fühlen und als Überlebensmechanismus gar nichts fühlen. Völlig numb sein, also taub sein und so. Und das habe ich jetzt eben studiert und herausgefunden, dass im Grunde in einem Menschen, der traumatisiert ist, es drei verschiedene Grundstrukturen gibt. Es gibt die traumatisierten Strukturen, von denen wir gesprochen haben. Es gibt die Strukturen, psychischen Strukturen, die jetzt das helfen zu überleben, den nenne ich dann Überlebensstrukturen. Und daneben gibt es glücklicherweise aber auch noch Strukturen, die sind gesund. Das heißt, die Psyche wird jetzt nicht komplett zerstört, sondern es bleibt etwas, quasi die eigentliche Funktion der Psyche bleibt schon erhalten, nämlich uns die Realität wiederzuspiegeln. Also was wirklich los ist in unserer Umwelt, dass wir das mitbekommen. Mhm. Weil unsere Überlebensstrategien, weil die Umwelt so bedrohlich ist für uns, ja. Wir sind alleine, die Mama fehlt, ist nicht da, es ist im Außen jemand da, der tut uns weh, ist ein Täter. Das heißt, du musst diese Erkenntnis, dass das so ist, die musst du ausblenden. Du musst so tun, als gäbe es da keinen Täter, als wärst du nicht alleine. Ja? Du hast ja dein Teddybär, ne? Immerhin, du hast dein Teddybär. Mama ist zwar nicht da, aber du musst die Illusion quasi bilden, der Teddybär ist jetzt die Mama und der kann dich quasi trösten. Ne? Obwohl das ja natürlich nicht kann, ja, aber so, dann entwickelt sich quasi im Kopf eines Menschen, entwickelt sich dann quasi eine Eigenwelt. Die Funktion der menschlichen Psyche ist es, dir die Welt zu erschließen, wie sie ist noch. Und dann verarbeitest du diese Information entsprechend deiner Bedürfnisse. Mhm. Dazu ist es wichtig, dass die Welt halt möglichst präzise erfasst wird, wie sie ist. Mhm. Ist da jemand, ist da keiner? Ist da eine Gefahr, ist da keine Gefahr? Ist da etwas zu essen da, ist nichts zu essen da, regnet so richtig, das muss stimmen. Ja? Im Grunde muss das stimmen. Mhm. Wenn du jetzt allerdings eine Traumaerfahrung gemacht hast und diesen Notfallmechanismus brauchst, dann hast du einen Teil deiner Psyche, der erfindet sich die Welt. Mhm. Der muss sich die Welt so zurechtlegen, dass sie nicht mehr bedrohlich erscheint. Ja? Also das heißt, auf eine gewisse Weise kannst du musst eine rosarote Brille aufsetzen, dass alles gar nicht so schlimm und bedrohlich ist, wie es wirklich ist. Mhm. Das heißt, dass du hast dann im Grunde drei verschiedene Welten in dir. Ja, du hast jetzt diese traumatisierte Welt in dir, die furchtbar ist, die schrecklich ist. Du hast die rosarote Brillenwelt in dir, die sich die Welt zurechtlegen muss, weil sonst hältst du es nie aus. Und dann hast du noch diese gesunden Anteile, die nach wie vor in der Lage sind, mal ganz realistisch einzuschätzen, ist der jetzt die Mama da oder ist sie nicht da? Und das ist gar nicht einfach. Stell dir vor, du hast diese Traumaerfahrung gemacht, eine ganz bedrohliche Lebenssituation. Die hat dich quasi jetzt, kann man auch so das Bild verwenden, der Blitz hat eingeschlagen in dich. Und dann spaltet sich in dir diese innere Struktur. Außen bist du vielleicht immer noch der gleiche Mensch. Ja. Nach außen sieht dir es auch keiner an. Nach außen hast du jetzt den Körper, hast den Kopf, hast du Augen, Ohren und so. Und wenn man jetzt nicht genau hinschaut, dann meint man ja, okay, der ist ja ein gesunder Mensch und so. Aber innerlich ist der dann gar keine Einheit mehr. Also du bist keine einheitliche Person mehr, sondern du bist eigentlich drei Personen in dir. Mhm. Eben die eine Person mit diesem Realitätsbezug, die andere Person, die in diesem furchtbaren Trauma sitzt und zittert und pippert und Angst hat, Todesangst hat. Und dann hast du noch eine dritte Person in dir, die sagt, ist doch alles in Ordnung, ist doch wunderbar, wo ist das Problem, mir geht's gut, ja, ist alles nicht so schlimm, ja, okay, man kann schon irgendwie, ja, langweilig ist mir schon ein bisschen und so, ich hätte schon gerne mal, dass ein bisschen mehr los ist, aber im Grunde passt alles. Ja? Also, ne, das heißt, in einer Person hast du aber dann, nach außen erscheint eine Person, aber innerlich hat die jetzt erstmal drei Personen. Und dann stell dir vor, wie siehst du, erleidest mehrere Traumatisierungen. Wie schnell sich das dann in dir potenziert, wie viele verschiedene innere Personen du dann hast. Mhm. Und eine Erkenntnis ist die, dass diese Innenpersonen ja immer im Grunde so alt sind, als du bist, wenn das Trauma passiert.
Ja.
Also hast quasi, wenn du jetzt ein vorgeburtliches Trauma erlebst, hast du ein vorgeburtliches Anteil in dir, die sowohl traumatisiert sind, wie aber auch diese rosarote Brille aufhaben.
Mhm.
Dann hast du vielleicht jemanden, der im Geburtsprozess traumatisiert, der steckt da noch fest, und dann hast du jemanden, der sagt, ja, meine Geburt war wunderbar. Meine Mutter hat gesagt, aber alles in Ordnung.
Ja.
Also so kann sich das potenzieren, sodass im Endeffekt ein Mensch letztendlich ein Mosaik, ein Kaleidoskop von außen, ein erwachsener Mensch, der den Arzt ansieht, kann innerlich ein Kaleidoskop von 10, 12, 15 verschiedenen Innenpersonen sein, die ja danach entsprechend nicht harmonieren, weil das ist ja eigentlich das Ziel. Das Ziel, das soll ist eigentlich eine Psyche haben, die in sich harmonisch ist. Das heißt, wo die Prozesse aufeinander abgestimmt wird, wo du auch dann überprüfen kannst, stimmt es nicht, was will ich jetzt, was will ich nicht, sondern du hast in dir diese Vielzahl von Innenpersonen, wo jeder auf einem anderen Entwicklungsstand steht, wo jeder auch was anderes braucht, wo jeder andere Bedürfnisse hat, was anderes will, und der eine geht nach links, der andere geht nach rechts, der dritte würde am liebsten gar nicht da sein, der andere würde sich liebsten, stellt sich am liebsten auf die Bühne und macht Vorträge.
Also das, alle wirken auf uns.
Ja, es ist wie immer die Frage, wer kommt nach vorne? Ja. Stell dir vor, das ist so wie eine Bühne, du hast dann in dir quasi die ganzen Akteure, deine Schauspieler in dir, ja. Und je nachdem, wer im Publikum Platz sitzt, kommt ein anderer nach vorne.
Absolut. Wie ist es denn, wenn ich jetzt als Erwachsener gerne für mich rausfinden möchte, liegt da ein Trauma dahinter oder nicht? Wie finde ich das denn raus, wenn ich mich damit noch nie beschäftigt habe?
Ganz einfach. Da habe ich eine ganz einfache Methode entwickelt. Ich mache ja schon seit 30 Jahren sowohl Theorieentwicklung wie Methodenentwicklung, weil ich ein Praktiker bin. Ne? Ich bin ja nicht jemand, der jetzt einfach nur Theorien und Bücher schreibt, sondern meine Bücher sind immer aus der Praxis entstanden. Und ich habe immer den Zweck, mit Menschen dann auch arbeiten zu können, auf eine sinnvolle Art und Weise, ursachenbezogen. Und deswegen habe ich jetzt 30 Jahre lang eine Methode entwickelt, die nenne ich die Anliegenmethode. Das heißt, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, mich beschäftigt irgendwas, zum Beispiel hat mich heute beschäftigt, ich habe heute selbst wieder eine Selbstbildung gemacht, für mich selber. Und zwar habe ich da oben so einen Grind auf meinem Kopf, so, und der ist so groß, und das habe ich schon immer eigentlich, habe ich mir nie Gedanken gemacht. Plötzlich habe ich mir gedacht, warum hast du das eigentlich noch nie angeschaut, was das bedeutet? Was das bedeutet? Und dann habe ich als Anliegen formuliert, ich und dieses Grind, hier so. Die Friseure haben mal gesagt, Herr Rupert, Sie haben da irgendwas, wollen Sie sich mal anschauen lassen. Bin nie zum Arzt gegangen auch. Hab das einfach so, nehmt das halt so. Ne? Und dann habe ich heute mal gedacht, jetzt schau das doch mal an, was dahinter ist. Und das war irre, was da aufgetaucht ist in diesem Symptom. Und früher Traumatisierung an symbiotischer Verstrickung mit meiner Mutter. Also das ist unfassbar. Und es hat für mich alles Sinn gemacht. Ne? Also das heißt, im Grunde brauchst du nur ein Anliegen formulieren. Also wenn du zu mir kommst, wenn jemand zu mir kommt oder zu meinen Kollegen, es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die ich eben ausgebildet habe und die eben auch auf meiner Empfehlungsliste stehen. Ich habe auf meiner Internetseite Empfehlungsliste. Also wenn du zu jemand zu uns gehst, du musst nichts anderes haben als ein Anliegen, das formulierst du. Wenn du dann jetzt eine Einzelarbeit machst, eine Einzel-Selbstbegegnung, wie wir das nennen, du begegnest dir selber, ja, dann nimmst du dir einfach für dieses Anliegen, nimmst du dir dann Gegenstände, das könnte man jetzt am Schreibtisch auch machen, würde dich fragen, was hast du in deiner Umgebung für Gegenstände, dann nimmst du einen und sagst, ach, das könnte jetzt mein Ich sein, und das andere, aha, mein Handy, das ist jetzt vielleicht dieses Grind oder so, und ja. Und dann legst du es vor dich hin, da würde ich dich noch fragen, ist es alles männlich oder weiblich oder ist eins männlich oder weiblich? Wie gucken die aufeinander? Wie ist es so? Schauen die zu dir hin oder schauen sie von dir weg und so? Also so, dass man einen bestimmten Eindruck bekommt. Und dann gehst du in, wie ich das nenne, Resonanz. Mhm. Du gehst in Resonanz zum Beispiel mit deinem Ich, kannst zum Beispiel deine Hand drauflegen und spüren, was taucht da auf. Mhm. Und über diesen Weg, dass du durch dein Anliegen so durchgehst, kommst du sofort dorthin, wenn Trauma da ist, das taucht sofort auf. Ja? Und dann muss man natürlich als therapeutischer Begleiter, muss man da schon ein Auge dafür haben, was ist da los, was könnte das sein, braucht eine entsprechende Theorie. Ne? Diese Theorie, die habe ich ja mittlerweile schon in 10 Büchern dargelegt, so aus verschiedenen, von verschiedenen Aspekten her, was es eben verschiedene Formen von Trauma da gibt. Also wenn du diese Theorie dann kennst, dann wenn du noch entsprechende Erfahrung hast, dann kannst du einen Menschen gut begleiten und kannst ihm helfen, erstens zu erkennen, dass er traumatisiert ist, wo das Trauma entstanden ist, wann das Trauma entstanden ist und was ein Schritt ist, um das wieder zu integrieren. Das war gestern heute zum Beispiel, dass ich also mein Ich und dieses, der, ich habe es in der Gruppe gemacht. In der Gruppe machst du es so, dass du dann nicht jetzt mit Gegenständen arbeitest, du fragst dann jemanden, sagst, kannst du bitte mit meinem Ich in Resonanz gehen, kannst du bitte mit meinem Grind in Resonanz gehen. Und dann war es am Anfang so, mein Ich, oh, das Grind, das ist wie ein Parasit, den will ich gar nicht haben, den will ich weghaben und so, ne? Wie so oft so ist. Ne? Wir haben irgendwelche Schmerzen, wir haben irgendwie Symptome, körperliche Art, psychische Art. Nee, das wollen wir weghaben. Am liebsten irgendwo eine Methode haben, ein Medikament oder eine Operation.
Weg, eine Pille damit, und weg.
Weg damit, ja. So ist es oft immer. Und so war es bei mir dann auch am Anfang so. Mhm. Und am Schluss war das wunderbar. Ich war so, das ging es ins Auge, da ging es um die Augen. Mhm. Da ging es darum, dass meine Mutter so traumatisiert ist oder war, die ist jetzt schon vor eineinhalb Jahren gestorben. Meine Mutter war so traumatisiert, ich habe mir, wenn ich ihr in die Augen geschaut habe, habe ich zwei Punkte gesehen. Entweder sie war weinend, also so wasserige Augen, die durch Schleier, durch den schlienernden Schleier sind, oder sie waren aggressive Augen, die ich so anschauen und ich so. Und deswegen konnte ich ihr nie in die Augen schauen. Ich habe immer so weggeguckt und Augenkontakt vermieden, weil beides, das eine war so schmerzhaft, also wo ihr eigener Schmerz.
Den konntest du wahrnehmen.
Ja, und das andere war, jedes Kind nimmt das unheimlich drauf. Ja. Als Kind nimmst du die Augen deiner Mama, die sind für dich wie ein Buch, in dem du liest. Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite eben dieses auch wütende, ne, sie war sehr aggressiv auch dann. Mhm. Aber das, was heute nochmal so rauskommt, ist Geschockte. Also, dass in ihren Augen so ein Schock auch drin ist, so ein Schock von dem, was sie erlebt hat. Vermutlich ist diese in der Kriegszeit groß geworden, hat sie mal miterlebt, wie jemand erschossen worden ist. Ne? Und das hat sie dann natürlich völlig für Kind, ne? Das ist fürchterlich. Ne?
Und wie ist die Verbindung zu der Stelle am Kopf?
Der hat gesagt, erstmal ist es alles Überforderung. Von, das war dann im Grunde erstmal im Bauch meiner Mutter schon. Meine Mutter wollte dann mit mir nicht schwanger werden. Das war für sie zu früh und so weiter. Völliger Horror, völliges, quasi schon im Bauch der Mutter immer sich bedroht zu fühlen. Und dann eben ist es so, wenn wir unsere Mama nicht direkt erreichen, also wenn wir nicht direkt in einen emotionalen Kontakt mit ihr kommen, also wenn du ihr quasi in die Augen schaust, wie sie dich anfasst und wie sie dich hält und wie sie mit dir spricht, wo da auch so ein liebevoller Kontakt entstehen könnte. Ja? Also wenn du das nicht schaffst, mit deiner Mama direkt so in Kontakt, Liebeskontakt zu kommen, dann verbinden sich die Kinder, und das in meinem Fall auch, du verbindest dich mit den Traumagefühlen deiner Mama. Also besser, du hast Verbindung mit Traumagefühl deiner Mutter als gar keine Verbindung.
Ja.
Irgendeine Verbindung brauchst du als Kind. Mhm. Du brauchst eine emotionale Verbindung. Und so haben viele von uns, die verbinden sich dann als Mangel an direkter emotionaler Verbindung mit der Mama, verbinden sich dann mit den Traumagefühlen der Mama. Mhm. Und das heißt, das war dann auch so sichtbar. Da hat also dieser Resonanzgeber plötzlich hat er so ein Bindi um die Augen gemacht, hat sich dann sowas übergezogen, war dahinter mit so, war, hat gar nicht viel gesehen. Ich war ja extremst kurzsichtig auch als Kind. Also, hat mir viel erklärt, also warum jetzt bei mir diese Symptomatik, die sich oft auf den Kopf auch bezieht, warum die bei mir auch so eine Rolle spielt. Und das war eigentlich am Schluss, ging es dann darum, dass ich meinen Anteilen in die Augen schauen kann. Mhm. So lange und direkt und gerade. Und das war wunderbar heute. Das war sehr.
Ja. Ich bin
noch ganz glücklich darüber, über diese Arbeit, die ich da gemacht habe. Weil es mir so ein Stück wieder Klarheit für mich gibt und für und dann siehst du, selbst ein scheinbar harmloses Symptom, ja. Aber so ist es nicht so harmlos, sonst hätte ich es wahrscheinlich viel früher schon mal mir angeschaut. Ich habe mir ja schon vieles bei mir angeschaut und es war sehr, sehr hilfreich.
Ja, danke für deine Offenheit. Das finde ich auch sehr bewundernswert, weil ich erlebe es immer wieder auch bei Kollegen. Da ist es manchmal so, naja, jetzt bin ich Therapeut, jetzt bin ich Coach und jetzt ist alles geheilt und alles super. Aber ich glaube, es geht immer weiter bis ans Lebensende. Und das ist ja, plötzlich kommt etwas ins Bewusstsein und dann genau kann man sich mit diesem, was da eben drunter liegt, sich auch beschäftigen. Deswegen danke, dass du das erzählt hast. Das finde ich ganz, ganz toll. Du sagtest vorhin das Thema Symbiose. Kannst du in kurzen Worten einmal erklären, was Symbiose-Trauma bedeutet?
Mhm. Ja, da fangen wir auch am besten mit dem Begriff an, der Symbiose. Sym heißt zusammen, Bios heißt Leben. Also im Grunde heißt Symbiose Zusammenleben. Also dass eben Lebewesen verschiedener Art miteinander zusammenleben und eben auch Menschen miteinander eben einem Zusammenleben. Das ist ein ganz neutraler Begriff erstmal. Allerdings gibt es diesen Begriff in der Psychologie schon länger als etwas so auch vielleicht eher Negatives, was pathologisches. Und man sagt ja, jemand ist symbiotisch abhängig, jemand ist symbiotisch verstrickt. Ja. Mhm. Und das ist in der Tat etwas, was tatsächlich schädlich ist für einen. Das heißt, auf der einen Seite, so wie hier, auch ich mit meiner Mutter, ne, auf der einen Seite will ich ja zu ihr hin. Ich liebe sie, weil jedes Kind liebt seine Mama. Ja. Ich will von ihr geliebt werden. Aber wenn ich jetzt das will, wenn ich sie liebe, wenn ich zu ihr nah bin, dann komme ich aber in ihr Problem hinein. Ne? Mhm. Das ist das, dass sie eben traumatisiert ist, dass sie dissoziiert ist, dass sie dich gar nicht sieht. Und dann willst du was von ihr. Und dann bist du dann natürlich lästig auch, weil Menschen, die traumatisiert sind, wenn du versuchst, dich mit denen zu verbinden, die werden nervös, die kriegen Stress. Die wollen dich dann auch wieder vom Leib halten, die wollen dich ja fernhalten. Und wenn du als Kind dann hinterherläufst, dann kriegst du irgendwann mal, kriegst du eine auch gescheuert, ja, weil die sagen, lass mich in Ruhe und sie fühlen sich ja bedroht von dir. Ja. Beziehungsweise meine Mutter anscheinend auch so, dass die mich dann natürlich, wenn sie mich sieht, ja, verwechselt mit dem Mann, den sie da gesehen hat, der erschossen worden ist. Oder vor meiner Geburt ist ja ihr Vater verunfallt, dann musste sie den auch ja, der wurde da von der Waldarbeit nach Hause gebracht. Sie war zu Hause, war krank. Und dann musste die den zusammen mit ihren Schwestern für die Beerdigung vorbereiten. Musst du mal vorstellen, wie das ist für die hier. Und morgen verabschiedest du deinen Vater noch, dass der geht zur Waldarbeit. Und dann plötzlich am Abend fahren die ihn mit dem Traktor vor die Haustür und schauen, der liegt ja unter Ding und hat einen zertrümmerten Schädel. Ne? Mhm. Das ist ja auch vor meiner Geburt passiert. Das heißt, sie wird natürlich immer auch dann durch mich an sowas erinnert oder wurde daran erinnert. Ja? Und deswegen bin ich ja eine permanente Bedrohung für sie. Ja, dann kommt, das ist dann, willst deiner Mama nahe sein und bist aber gleichzeitig für sie eine Bedrohung, dann wird die aggressiv, weist sie zurück. Aber du kannst als Kind nicht jetzt sagen, ich verzichte auf meine Mama. Mhm. Habe ich ja schon auch versucht. Ja, ich habe dann versucht, ein ganz braves Kind gewesen, das dann irgendwie viel alleine war, viel für sich allein gespielt hat und so. Irgendwann lernst du das, dass es gar nicht anders geht. Mhm. Aber trotzdem bleibt diese Not, die braucht meine Mama und sie ist aber nicht erreichbar, bleibt vorhanden. Das heißt, selbst wenn du jetzt einen Teil von dir sagst, komm, sei vernünftig, da kriegst du immer nur wieder Abfuhr und Zurückweisung und so, komm, hör auf damit. Ne? Deswegen ist aber dieser Kindanteil nicht zufriedengestellt. Der braucht Liebe und jetzt kannst du nicht einfach sagen, verzichte auf die Liebe von deiner Mama, das geht nicht. Das heißt also, dann ist man da, hängt man so fest und daraus entwickeln sich dann die Symptome. Entwickeln sich zum Beispiel auch körperlich eine Vielzahl von körperlichen Symptomen. Also es lohnt sich immer, nicht? Und wenn du körperliche Symptome hast, Entzündungen, Hautausschläge, Magengeschichten, Ohrensausen, was auch immer, es lohnt sich immer, das zu hinterfragen in Richtung, bin ich hier symbiotisch mit meiner Mama verstrickt?
Du beziehst es ja jetzt sehr auf Mama. Wie wichtig ist der Papa in diesen ersten Jahren? Ist es gleichgestellt?
Zweitwichtig. Man kann eins eindeutig sagen, es ist einfach von der Natur so und Menschennatur so. Wir werden gezeugt in der Mutter. Die Zeugung findet ja in der Mutter statt, im Bauch der Mutter statt, in der Gebärmutter statt. Und deswegen ist auch die erste Bezugsperson ist unsere Mutter. Also das ist nicht unser Vater. Also deswegen können Väter nicht die gleiche, haben die nie die gleiche Bedeutung für uns wie die Mutter. Sie können dann eine wichtige Bedeutung haben, wenn sie da sind überhaupt, dann stellen wir vor, es gibt ja auch manche Frauen, die werden schwanger von einem One-Night-Stand und am Schluss wissen sie gar nicht, wo der Mann ist, der das Kind gezeugt hat. Ja. Oder ist es eine Partnerschaft und da ist der Mann da und die sind vielleicht auch zusammen und der Mann hat vielleicht sogar Interesse daran, schon in der Schwangerschaft zu wissen, wie sich das Kind entwickelt, dann hast du natürlich eine Chance, irgendwie auch so neben der Mutterbindung auch so eine Vaterbindung schon zu beginnen. Aber das kommt immer darauf an, wie sich die Väter halt dann auch interessieren für die Kinder. Und So fängt ja erst so langsam an, dass ich jetzt, haben wir jetzt die neue, junge Generation von Männern mehr als auch ihres Vaterseins besinnen und gerne vielleicht auch Vater sein wollen. Während wenn du jetzt mal ein paar Generationen zurückgehst, da weiß man ja, Kinder kriegen es Frauensache und, oder auch religiös, ne, dann gibt es vielleicht eine muslimische Kultur. Ja, die Frauen, und mit 5 Jahren gehe ich mal mit dem Sohn zum ersten Mal zusammen in die Moschee und zeige ihm, wie das Beten geht, ja. Mhm. Also solche Traditionen gibt es ja auch. Mhm. Also es, auf alle Fälle kann man deutlich sagen, auch in der Psychotherapie spielt die Mutterbindung eine wesentlich größere Rolle als die Vaterbindung. Aber es lohnt sich auf der anderen Seite auch wieder, habe ich auch schon gemacht, wenn ich natürlich meine Vaterbindung des Öfteren schon mal angeschaut. Und einmal war so eine Situation, wo ich eine Arbeit gemacht habe, wo es wirklich so war, wo ich gesagt habe, okay, mein Vater war ja Schäfer, ne, und war sich natürlich für den Schafe und so, war unterwegs auch und so. Da habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich auch ein Schaf, dann interessiert sich mein Vater für mich, weil der interessiert sich ja für Schafe, dann muss ich auch ein Schaf sein, damit der einen Blick für mich hat. Also so kann das ja auch passieren, nicht? Dass du als Junge gerade auch einen Vaterhunger hast, ja, du möchtest natürlich auch irgendwie so mal so Mann werden und dir was abgucken und deswegen guckst du ja auch deinen Papa, was macht der so und nimmst den als Vorbild und idealisierst den natürlich auch. Mhm. Und da kommt es immer darauf an, ob dein Vater überhaupt einen Sens hat. Und in meinem Fall war es ja auch so, mein Vater ist ja auch kriegstraumatisiert, Flucht, Vertreibung. Und der war nicht besonders gut in dem Sinne, dass er das aushält, wenn du Emotionen zeigst oder so. Weil das hat bei ihm viel zu viel eigene Emotionen hochgeholt. Ne? Also wenn du ihn so bewundert hast, wenn er dir was erzählen kann, wenn du ihm nicht groß widersprichst, oder so, dann geht's, ja. Aber bitte nicht an seinen eigenen Emotionen rühren. Das ist ihm dann auch zu viel. Ne? Ja, wenn du als Kind dann Emotionen zeigst, das war ja, dann hat er sich sofort überfordert gefühlt und hat sich dann wieder mit irgendwas abgelenkt.
Das glaube ich. Also ich meine, wenn wir jetzt, bei mir sind es 2 Generationen, wenn ich jetzt zurückgehe, mein Opa, der im Krieg war und all seine Brüder, die im Krieg waren, die im Gefängnis saßen viele Jahre und ganz viel Schlimmes erlebt haben, viele Freunde verloren haben und. Meine Oma damals vergewaltigt worden. Das trägt sich ja auch alles weiter und das ist ja dieses... Also so erkläre ich mir das eben auch. Wenn du tiefe Liebe zulassen kannst, dann ist es auch das Gegenteil, was dann kommt. Es kommt der tiefe Schmerz eben auch. Und wenn du den tiefen Schmerz nicht spüren kannst oder möchtest eben, weil so viel Schlimmes passiert ist, kannst du auch keine tiefe Liebe zulassen. Und das ist ja das, was dann auch immer wieder an du weißt, was ich meine, dass es weitergetragen wird. Und jetzt leben wir ja in einer Gesellschaft, wie beschreibe ich sie? Also so nehme ich das wahr, dass sehr stark eben der Fokus darauf ist, dass wir sehr stark auf Leistung geprägt sind, sehr stark auf dem Funktionieren, viel Geld verdienen. Uns ist Ansehen wichtig, uns ist ein gefülltes Konto wichtig. Und dann ist natürlich auch, also so erlebe ich es, ich komme aus Frankfurt, ja, Großstadt, da ist ganz viel schon so bei Frauen, die nach wenigen Wochen schon nach der Geburt anfangen, ihre Wasserkisten in den 6. Stock im Altbau zu tragen und noch das Kind und so weiter, schnell schon zu diesem, es muss alles wieder perfekt sein, ja, vermeintlich perfekt. Was sagst du denn zu diesem ganzen Geschehen?
Das kenne ich sehr, sehr gut. Also das ist dann eben genau, dass man eben auf die Gefühle keine Rücksicht nimmt mehr, weil Gefühle sind bedrohlich. Gefühle bringen dich eben leicht dann in den Schmerz. Gefühle sind dann oft Todesängste, die du hast, Verlassenheitsängste. Und da weiß man nicht, wie man mit umgehen kann. Ja? Also wenn das stimmt ja auch, solange du keine therapeutische Unterstützung hast, solange du auch keine therapeutischen Gruppen hast, wo man das quasi gewohnheitsmäßig schon macht und sagt, man setzt sich eben mit eben solchen schwierigen Gefühlen auseinander. Ja, was bleibt dir anders übrig, als dann in diese Notfallmechanismen zu gehen, Gefühle abzutrennen, abzuspalten, vermeiden, in die Vermeidung zu gehen und dann zum Beispiel in den Aktionismus. Ja, es ist eine, dich abzulenken durch Tun und Machen. Das ist das eine. Oder nicht eben statt zu fühlen, reden. Ohne Unterlass zu reden. Ja. Und zwar eben oberflächliches Zeug, wo man möglichst nicht mit über Gefühle redet, sondern einfach über alles Mögliche daherredet, aber nicht empathisch dann redet. Das heißt, man geht in den Kopf letztendlich. Ja. Statt zu fühlen, geht man in den Kopf. Dann kann man natürlich vieles auch kontrollieren, dass man alles kontrolliert, sich selber kontrolliert, damit dem ja bloß keine Gefühle hochkommen und dann eben auch andere kontrolliert, zum Beispiel eben das Kind auch kontrolliert. Wenn so ein Kind so lebendig ist und ja, toll, ich bin da, Mama, schau mal, was ich alles mache. Ach komm, jetzt sei mal ruhig, übertreib nicht so, beruhig dich mal, setz dich mal hin, sei mal vernünftig, jetzt machen wir erst deine Hausaufgaben, bevor du wieder spielen willst und so. Ne? Also wo man diese überschäumende Lebensfreude, die Kinder ja haben von Haus aus, ne? Also die wollen dann, so, hier, ich bin da, und dann wollen sie natürlich auch immer bewundert werden. So. Und das wird dann so von diesen verkopften Erwachsenen, die eben selber Angst vor ihren Gefühlen haben, die werden so runtergedämmt, ja. Da wird so, ist immer so ein drauf, ich kann mich noch erinnern, da war so eine Situation, ich habe begeistert Fußball gespielt, ja. Und wir haben am Land gewohnt und dann sind die Eltern in die Stadt gefahren. Ich habe gesagt, bitte bring mir einen Fußball mit, ich will unbedingt einen Fußball und so. Mein Leben und ein Lederball und so weiter und so. Weil du, wenn du einen Fußball hattest und dann auf dem Dorf mit deinen Spielkameraden, warst du natürlich der King mit einem Fußball. Und was passiert, wenn sie wiederkommen? Bringen die mir so eine braune Gummilederpflunze mit, ja, und sagen, das wäre ein Fußball. Ich habe es nicht gefasst. Ich habe sowas von einen Aufstand gemacht, habe sowas von geheult und war verzweifelt, ja, was ihnen einfällt. Aber da hat man gemerkt, keinen Sens, ja, also keinen Sens dieser Begeisterung, ja, ich glaube gar nicht, dass so viel Unterschied war vom Finanziellen her. Mhm. Aber wenn da ein bisschen mitgefühlt hätten, ja, okay, der ist begeistert, dann geben wir ihm halt das. Ne? Mhm. Und nee, da stattdessen so ein blöden Gummiball, also mit dem du ja nichts anfangen kannst. Mhm. Also das war so als ein Beispiel für dieses Runterdämpfen, ja, dass du so das kleinen Kopf kürzer gemacht, ja. Mhm. Und so geht es natürlich auch in der Schule zu und in der ersten Klasse darfst du noch malen und so, und dann gibt es immer mehr, ja, jetzt muss ich hinsetzen, jetzt tun wir immer malen, das ist ja kindisch, jetzt tun wir alle mal richtig ordentlich schreiben und ja bloß nicht über die Zeilen runter, das ist zu tief, immer genau geradeaus und so. Also so wird den Kindern halt dann auch die Lebensfreude genommen, zwar systematisch.
Absolut. Apropos Lebendigkeit, was ist für dich oder was bedeutet für dich Lebendigkeit?
Ja, das, was ich gesagt habe, diese kindliche Spontanität, dieses, ja, hat mit Bewegung zu tun, hat mit dem eben auch emotional sich zu äußern und herumzuschreien und so und raufen und rangeln als Junge und so, das ist einfach. Das gehört dazu, ja. Und Mädchen haben auch, denke ich, auf ihre Art und Weise. Dann haben wir dann machen, dann Gummitwist, dann hupfen und schau her, mein toll. Und hier zum Beispiel bei uns hier in der Nachbarschaft sehe ich immer so kleine Mädchen, die haben jetzt so ein Skateboard, wo sie dann toll, wie sie es machen. Mhm. Ganz toll. Und sie sind ganz stolz drauf, was sie da alles so können und so. Und da muss sie bewundern natürlich. Toll, wie du es machst. Ah, super. Ja, also damit Kinder einfach merken, man schätzt es. Man schätzt ihre Lebendigkeit. Man schätzt ihren Lebens, Überschäumen. Man schätzt es auch, ja.
Ja.
Und tut es nicht immer so, ja, dann muss man vernünftiger, mehr erwachsen werden, muss man auch mal Verantwortung übernehmen und so.
Jetzt beziehe ich das Ganze nämlich mal auf das Erwachsenensein. Wie können wir mehr Lebendigkeit umsetzen im Erwachsenensein?
Mhm. Ja, das habe ich mir neulich auch in einer eigenen Selbstwegen gefragt. Ich und Mann sein, ja. Ich, Mann sein, ja. Und dann kam so ein Anteil von mir, das war ein Achtjähriger. Und der sagt, du, was du die ganze Zeit mal ewig sitzt vorm Computer rum und immer diese Probleme, die du da irgendwie anschaust und so, ich will jetzt irgendwas erleben, ich will spielen und so. Und dann habe ich ihn erstmal, was für Blödsinn, ich bin doch jetzt schon alt, also ich bin 64, bin jetzt letzte Woche geworden und der ist jetzt
auch. Herzlichen Glückwunsch!
Ich kann doch nicht jetzt die ganze Zeit wie der, dann bin ich kein Junge mehr. Und da habe ich lange gerungen, also auch mit diesem Anteil, bis mir plötzlich eingefallen ist, alles, was du machst, muss dir Spaß machen. Mhm. Und es geht. Das geht. Und wenn du jetzt vermerkst, dass du etwas, was du machst, das ist einfach nur so ein Pflichtgefühl und ich muss und so. Erstens ist es ja sowieso nicht so besonders gut, was dabei rauskommt. Mhm. Weder für dich noch für andere. Und zum anderen, ich muss, klar, ich bin ein bisschen privilegiert wahrscheinlich, aber ich kann es echt aussuchen. Gell? Mhm. Was mache ich nicht, wie viel mache ich nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, das macht mir keinen Spaß, dann denke ich jetzt immer dran, aha, okay, was würde der kleine Junge in dir jetzt sagen? Mhm. Das ist dann das Prinzip, ja, das Prinzip, dass du sagst, ich lebe mein Leben aus einer Lebensfreude heraus, aus einer Lebenslust heraus und nicht aus diesem Lebensmuss.
Der Podcast ist heute wieder aufgeteilt in 2 Episoden. Also es geht weiter mit der nächsten Episode.